Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag bei sehr schönem Wetter hier im Studio aus dem Büchsen, ja aus dem Büchsenstadel, Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute ist, ja, es geht um ein strittiges Thema. Es geht letztendlich um den Begriff des Moor, um die Moorengasse und der Titel heißt Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Und mein Studiogast ist Dr. Hans-Walter Roth, CDU-Stadtrat und ja, dem Thema auch sehr engagiert, Herr Dr. Roth. Ganz herzlich willkommen heute mal wieder in der Plattform heute Nachmittag. Wir haben schon gerade ganz kurz ein bisschen gesagt, es geht um den Moor oder um die Moorengasse. Es geht um ein Thema, was in den letzten Tagen und Wochen eigentlich fast schon plötzlich hier in Ulm aufkam. Bevor wir aufs Thema genau eingehen, würde ich vorschlagen, für alle Hörer, die Sie noch nicht kennen, Herr Dr. Roth, viele werden es nicht sein, nehme ich an, inzwischen kennt man Sie. Trotzdem machen wir mal kurz, denke ich, eine Vorstellrunde, ganz kurz, dass Sie noch zu sich was sagen, wer Sie sind, was Sie machen, Bezug zum Thema und Sie wissen schon, kurze Einleitung.
Also ich sage auch willkommen allen Hörern und freue mich, dass Sie auch jetzt zuhören, denn es ist ein wirklich wahnsinnig heißes Thema. Ich selbst bin, wie Sie schon sagten, Dr. Roth, seit 31 Jahren Stadtrat, Schwerpunkt Medizin, Rettungswesen und auch die Stadtgeschichte. Gerade die Stadtgeschichte jetzt lehrt uns, dass wir aufpassen müssen. Die Zeiten ändern sich und es gibt jetzt Linien, Richtungen, die keine Rücksicht mehr auf die Vergangenheit unserer Stadt nehmen. Und das finde ich besonders traurig, weil Ulm ja eine wunderbare Geschichte hat und das gilt auch für die Moorengasse.
Vielleicht, dass wir für die Hörer, die das nicht im Detail mitbekommen haben, was dort vorgefallen ist oder was passiert ist, einfach ganz kurz erläutern. Es gab wohl im Gemeinderat einen Antrag der Fraktion, von der SPD-Fraktion oder getragen wohl vor allem von einem Stadtrat, wenn ich das richtig weiß, der gefordert hat, die Moorengasse eben im, naja, sagen wir mal, im Trend der Dinge, dass sehr viel gerade unter dem Thema Rassismus betrachtet wird, das Thema aufzugreifen und die Gasse umzubenennen. Gab es da eine Sitzung oder wie genau kam das Thema überhaupt? Also ich habe es nur über die Presse entnommen. Wie kam das Thema denn überhaupt plötzlich auf?
Nein, es kam ganz einfach dadurch auf, dass aus der SPD, das haben Sie ja zitiert, speziell ein Abgeordneter jetzt wieder gewählt werden will in den Landtag. Also man denkt auch schon ein bisschen an den Wahlkampf, an dem Oberbürgermeister einen Antrag zukommen ließe. Der Gemeinderat als zuständiges Gremium möge beschließen, die Moorengasse umzubenennen. Begründung, das Wort Moor sei rassistisch. Und genau an dem Punkt habe ich sofort angesetzt. Bevor es zur Gemeinderatssitzung habe ich einen Gegenantrag, was sonst nicht üblich ist, gestellt, dringlich gemacht, diesen Antrag jetzt nicht erst zu bearbeiten, sondern erstmal durchzudiskutieren. Und habe auch der SPD dringend geraten, diesen Antrag zurückzunehmen, bevor man sich jetzt tödlich blamiert in der Sache.
Zum Verständnis, wie ist denn da die Geschäftsordnung? Das heißt, eine Fraktion kann etwas einen Antrag stellen und daraus generiert sich dann die Agenda für die nächste Sitzung im Gemeinderat oder kann der Oberbürgermeister sagen, ich nehme an oder nehme es nicht an? Oder wie ist da die Verfahrensweise, wenn jetzt so ein Thema also zur Debatte gestellt wird oder jemand einen Antrag stellt? Wie genau ist da einfach der Ablauf, die Vorgehensweise und wer entscheidet dann, ob das aufgegriffen wird?
Das gibt uns die Gemeindeordnung vor. Jeder gewählte Stadtrat, also jedes Mitglied des Gemeinderates, hat das Antragsrecht. Das gilt übrigens für die anderen Gremien, Landtag, Bundestag und so weiter, in gleicher Weise. Alle dort im Gremium Sitzenden haben das Antragsrecht. Das kann eine Fraktion sein, das kann ein Einzelner sein, das spielt keine Rolle. Es sollte natürlich immer ein kommunalpolitisches Thema sein, das ist logisch. Also wie legt man jetzt den Hauptbahnhof, was für ein Pflaster nimmt man dort, welche Gebäude sind hier von der Stadt zu renovieren, welche Kindergärten müssen wir bauen, nur als Beispiel. Und das beantragt man. Und so kam der Antrag der SPD, Änderung der Moorengasse und gleichzeitig hat dann der OB das Recht, innerhalb einer gewissen Frist zu antworten. Und die Antwort war noch, bevor meine Antwort auf dem Tisch war, es wird in den Ausschuss verwiesen. Ich habe dann beantragt, diesen Antrag gar nicht erst aufzurufen, weil er in meinen Augen auch schon wieder rassistisch ist. Und da wird der SPD geraten, diesen Antrag einfach in aller Stille zurückzuziehen. Das geht. Jetzt ist es soweit entschieden. Im November wird ein Gremium des Gemeinderats darüber diskutieren. Ich werde dabei sein. Und dann sehen wir, ob wir eine mehrheitliche Entscheidung für diesen SPD-Antrag bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass der Gemeinderat dem zustimmt. Und das Ganze war dann einfach das, was wir von Wahlkämpfen kennen, eine reine Schau.
Sie sagten, da wird dann ein Ausschuss gebildet. Das heißt, ist in dem Ausschuss dann sind Mitglieder ausgewählt des Gemeinderats oder auch Experten, meinetwegen irgendwelche Kultur- oder Geschichtsexperten dabei? Oder der Ausschuss setzt sich dann üblicherweise aus welchen Beteiligten zusammen?
Das ist einmal der Gemeinderat, der entsendet je Fraktion und Fraktionsstärke Vertreter. CDU ist dann mit ein oder zwei Leuten vertreten, die SPD genauso. Und dann wird dort das Ganze diskutiert. Dazu kommen dann auf Raten des Oberbürgermeisters Experten. In Ulm haben wir solche Experten. Einer der besten Kenner der Stadtgeschichte ist unser Professor Wettengel vom Stadtarchiv, der auch hier schon klar Stellung genommen hat und die Sache bearbeitet hat, auch mir sehr viel Hilfestellung, da muss ich mich ganz klar bedanken, gegeben hat für meine Argumentationen. Dann holt man, wie jetzt in der Heinmeiersteige, externe Fachleute, damit das nicht irgendwie heißt, die Ulmer haben da ihre eigene Suppe gekocht. Da hat man dann auch internationale Experten, die sagen, der Name einer Straße wurde zu Recht oder eben zu Unrecht vergeben. Wobei Heinmeiers Sache, die ist ja gelaufen, ist gegen den weiteren Verbleib des Straßennamens ausgegangen. Auch ich habe dafür gestimmt, dass der Name geändert werden muss, nachdem die Person Heilmeier eben nicht mehr dem entsprach, was wir heute von einem Wissenschaftler fordern.
Ja, das heißt, wenn so ein Sachverhalt eintritt, das heißt, die Fraktion stellt einen Antrag, dann wird entweder Ausschuss gebildet oder in diesem Fall, sagten Sie, ist es auch möglicherweise, weil erkanntermaßen nicht sinnvoll möglich, dass dann der Antrag zurückgezogen wird und dann ist das Thema auch vom Tisch. Das heißt, da ist noch nicht ganz klar, wie es aber wahrscheinlich, es kommt dann wahrscheinlich doch zur Diskussion, weil Sie sagten, Sie sind daran auch beteiligt.
Nein, weil es ja ein Schaukampf ist der Parteien untereinander und man braucht Argumente für die kommende Kommunalwahl, beziehungsweise jetzt erstmal die Landtagswahl, Bundestagswahl, werden wir sicherlich noch eine ganze Reihe solcher interessanter Anträge die nächsten Wochen bekommen, die in meinen Augen einfach auch nichts sind und auch keinen Hintergrund haben. Denn Ulm hat im Moment bloß ganz klar andere Probleme. Wir haben andere Sorgen, als jetzt Straßennamen von Moor in irgendwelche Drittnamen zu verändern. Erinnert nur, was in Berlin passiert ist, haben Sie vielleicht mitbekommen. In Berlin hat man die Mohrenstraße, den U-Bahnhof Mohrenstraße umbenennen wollen. Hat dann einen, ich habe den Namen jetzt nicht drauf, einen aus Russland stammenden Komponisten. Der wiederum hatte aber um die Jahrhundertwende, 1900, war er gleichzeitig der Direktor des Zoos und hat dort Schwarze ausgestellt aus Afrika, Menschen kommen lassen und die halbnackt wurden dann präsentiert, so neben Affengehege. Da würde ich schon sagen, das ist Rassismus. Und der sollte jetzt den neuen Namen stellen. Man hat ganz schnell, als das rauskam, Fotos auftauchten. Völlig zu Recht, mit Hilfe der Medien natürlich, in Berlin den Namen erstmal vom Tisch geholt.
Weil Sie das gerade sagten, also ich meine, das ist ja wirklich ein Fauxpas, dann sowas vorzuschlagen. Ich glaube, in Ulm sind ja auch ein oder zwei Namen diskutiert worden, die dann von Vorschlagseite dann, also sprich vom Antragstellerseite dann eingebracht wurden. Was waren das für Namen? Das waren, glaube ich, auch irgendwelche.
Ich kann nicht alle Namen nennen, und das wäre jetzt das ein abendfüllendes Programm, aber das Entscheidende war, man hat eine Ulmer Freiheitskämpfer, der hier in Ulm mal drei Jahre auf dem Gymnasium war, um die Jahrhundertwende, der sicher seine Verdienste hat und in seinem Land als Freiheitskämpfer dann endete, als Namen vorgeschlagen. Aber die Mohrengasse ist unser altes Ulm und die kann nicht jetzt in irgendeiner Form diese Historie einfach aufgeben, weil es halt, wie gesagt, ein bisschen Schau ist.
Und wahrscheinlich die Ansichten sich auch über Jahre und Jahrzehnte immer verändern. Vielleicht für alle, die gar nicht so genau wissen, wo ist die Mohrengasse eigentlich? Ja,
das ist die Verbindungsgasse zwischen Stadtarchiv, also Weinhof, dem ältesten Teil von Ulm, Richtung Rathaus. Sie endet also an der Rathauspyramide, ist knapp 500 Meter etwa lang, ich habe nicht nachgemessen, hat nur zwei Straßenschilder, für mehr reicht es gar nicht, und ist diese kleine Verbindungsgasse, um vom Rathaus schnell in das Stadtarchiv zu kommen. Die Mohrengasse ist deswegen auch Mohrengasse vielleicht genannt worden, weil dort war eine Kneipe, das Gasthof, der Gasthof zum Mohren. Man hat um die Ecke gehabt eine Apotheke, das war die Mohrenapotheke. Und dann gab es noch eine ganz andere Reihe von Gründen, wenn man jetzt weiß, was das Wort Moor bedeutet. Und darin liegt ja für mich der Schlüssel in der ganzen Sache.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber weiß man denn, und ich schließe daraus, dass es ja wirklich Altstadt ist, ältester Teil so der Stadt, wann dieser Name Mohrengasse dann zugewiesen wurde? Gehen wir da wahrscheinlich einige Jahrhunderte zurück, an, oder?
Es liegt sicher einige Jahrhunderte zurück. Ich kann Ihnen das genaue Datum jetzt nicht sagen. Da fehlen auch noch die Urkunden. Da gibt es auch noch Arbeit im Stadtarchiv. Man sucht gerade, feststeht, es ist im 16. Jahrhundert diese Straße, bzw. dieser Gasthof zum Mohren damals aufgetaucht. Und daraus hat sich dann diese Straße entwickelt, die ja auch erst gebaut werden musste. Und deren offizielle Name ist erst seit 1862, nachdem man eine einheitliche Schreibweise für Ulmer Straßen gefunden hat. Vorher schrieb man Namen ganz nach Gefühl, auch Eigennamen. Vorher hat man Straßennamen, wie man sie einfach gesprochen hat, und fand sie dann auch nicht. Und im sogenannten Schlumberger Plan werden zum ersten Mal die Namen fixiert. Und 1862 erst hat der Gemeinderat die Namen amtlich gemacht, in einem amtlichen Verzeichnis. Vorher wusste man halt, dort ist die Kneipe, und brauchte auch keinen Stadtplan wie heute.
Also ist auf jeden Fall, wie wir denn demnach entnehmen können, schon eine Namensvergabe, die schon deutlich über 200-300 Jahre alt ist. Also auf jeden Fall schon eigentlich eine Alt-Ulmer Tradition irgendwo darstellt. Und insofern, ja, eigentlich sogar, ich überlege gerade, in einer vorkolonialen Zeit irgendwo schon irgendwo entstanden ist dann, oder?
Ja gut, sie musste ja erstmal gebaut werden. Das war ja freies Gelände. Der Weinhof, wo das heutige Stadtarchiv und das Schwörhaus sich befindet, jetzt am Montag normalerweise auch die Schwörrede wäre, mit Blick auf die Mohrengasse, dort ist der älteste Teil von Ulm. Und wann genau der jetzt bebaut wurde, bin ich überfragt. Das konnten mir auch die Archäologen nicht mehr genau sagen. Entscheidend ist nur, dass das Gebäude des Gasthofs zum Mohren das heutige Gewerkschaftshaus ist. Also es passt wunderbar alles zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass sie ein großes Interesse haben, dann ihr Namensschild zu tauschen. Entscheidend ist nur, das ist das alte, das ganz frühe Ulm, wo Ulm eben noch eine Kaiserpfalz an der Stelle hatte. Und das kann man nicht einfach jetzt wegnehmen. Und da muss man eben auch mal als Historiker ernsthaft mit unseren jungen Stadträten sprechen und sagen, das ist unser altes, historisches, gewachsenes Ulm. Und jetzt überlegt einmal, was eigentlich Mohrengasse heißt. Das hat man nicht getan.
Ja. Da kommen wir gleich noch auf jeden Fall darauf. Gibt es denn in Ulm diese eine Gasse nur, oder gibt es andere Gassen, die auch irgendwo jetzt aus der Sicht irgendwo, aus heutiger strenger Betrachtung irgendwo in Diskussion geraten können, oder ist die Mohrengasse momentan die einzige, die in irgendeiner Weise dort Diskussionen auslöst?
Die Mohrengasse ist die einzige historische Straße.
Oh ja, okay.
Wir haben in den neueren Linien oder Ortsteilen und so weiter einmal die Rommelkaserne. Die genau, heftig diskutiert wird, inwieweit war Rommel Nazi, wie weit nicht, schwer zu beurteilen für den Außenstehenden, für unsere Generation ohnehin nicht zu beurteilen. Dann haben wir die Hindenburg, genau, Hindenburgstraße, ja. Hindenburger Ring. Mhm. Herr Hindenburg hat dem Dritten Reich Vorschub geleistet, hat die Gefahr vielleicht nicht erkannt, überspielt. Ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Die Historiker schreiben Bücher davon und pro und contra. Wir können weitermachen. Dann haben wir den Bismarckring.
Oh ja, klar.
Auch der steht von Seiten der grünen Fraktion vor allem, obwohl ich denke, Bismarck hat für die Sozialgesetzgebung
unseres
Landes sehr viel Positives getan und ich werde da nicht die Hand überheben. Das sage ich jetzt schon sagen. Das lehne ich auf jeden Fall ab.
Also Sozialgesetzgebung 1880 ungefähr, wird ja sehr stark auch mit Bismarck.
Rentenversicherung.
Ja,
Bismarck hat für das Deutsche Reich viel geleistet. Mhm. Wurde deswegen ja auch von Kaiser Wilhelm II. Von Bott geschickt.
Der Lotse geht von Bott. Ich kenne das Bild.
Mhm. Das ist weltberühmt geworden.
Genau.
Und wäre Bismarck noch Berater gewesen, hätte man vielleicht den Ersten Weltkrieg vermieden. Ich sehe jetzt keinen Grund, dass wir, unsere Generation oder vor allem die schon mir nachfolgende Generation, die ja jetzt die Entscheidungen trifft, sehe keinen Grund, dass sie das dann einfach vom Tisch fegt. Mhm. Irgendwelche neuen Leute, moderne Menschen, die in 100 Jahren wieder unbekannt sein mögen, für Straßennamen vorschlägt. Außerdem, eins muss man sich klar machen, jede Straßennamenänderung kostet den Steuerzahler verdammt viel Geld.
Mhm. Können wir auch sicherlich gleich mal noch an den Punkt ansprechen, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Also es sind auf jeden Fall einige Persönlichkeiten der Historie, sag mal, der 20er, 30er Jahre und natürlich Hallmayr, die schon entschieden ist, die Sache, die auch in die 30er Jahre und Zeit des Dritten Reichs hineingeht. Ja klar, Bismarck ist 19. Jahrhundert, aber da geht es um einige Persönlichkeiten, die zu bewerten, eben Historikern bzw. eben verschiedenen Leuten ansteht. Das heißt, im Sinne von Rassismus ist die Mohrengasse momentan die einzige Gasse, die so in die Diskussion geraten ist. Die anderen sind eben aufgrund ihrer politischen oder ihrer Handlungsweise oder ihres politischen Handelns in die Diskussion geraten. Rommel, klar, natürlich. Andere, die in irgendeiner Weise irgendwelche Verantwortlichkeit hatten. Aber der Mohr, die Mohrengasse ist jetzt nicht eine Person. Es ist ja nicht benannt nach einer Persönlichkeit, die in Ulm der Herr Mohr war oder in irgendjemand quasi ja repräsentiert, sondern es ist eben eine Gruppe, glaube ich, von Menschen, die irgendwo oder eine Kultur, da kommen wir gleich, da haben Sie ja recherchiert, Gruppe, die dort auf jeden Fall damit in Erinnerung gebracht wird. Und
ich darf mal vielleicht ganz kurz
sehr gerne
erwähnen, Einstein. Mhm. Einstein ist das prominenteste Opfer dieser Umbenennungen. Ulm hatte in den 20er Jahren eine Einsteinstraße.
Ja.
Dann im Dritten Reich wurde Einstein dann verboten, diesen Namen als Jude, obwohl er in Ulm ja geboren ist, wie wir wissen. Dann hat man die Straße umbenannt nach irgendeinem Sozialisten oder Nationalsozialisten. Brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Nach dem Krieg wiederum hat dann der Gemeinderat diesen Nationalsozialisten wieder gestrichen, die Straßenstädte eingestampft und bei Einstein angefragt, ob er jetzt einverstanden wäre, dass die Einsteinstraße wieder Einsteinstraße schrieb, sie schreiben sollte. Und Einstein hat das sehr diplomatisch, hat gesagt, nein, nennt die jetzige Einsteinallee, wie sie jetzt heute heißt, nennen sie doch Windfahnenstraße. Er meinte damit, dass wie nach Wind dreht die sich.
Ja, ja.
Äußerst intelligent, dieses Schreiben ist ja erhalten. Und Einstein sagt das, was ich auch denke, dieses Hin und Her und diese politische Streitigkeiten sollte man vergessen. Ich bin überhaupt der Meinung, man sollte Straßennamen nicht nach Politikern nennen. Künstler geht ja gerade noch, aber Politiker kommen zu schnell ins Gerede. Aber bevor ich jetzt über die Politiker herziehe, glaube ich, Herr Trost, machen wir lieber mit der Mohrengasse weiter.
Ja, mein Vorschlag wäre, darum hatte ich gerade ein bisschen gezögert, machen wir vielleicht einfach kurz Musik und dann kommen wir, was hinter der Mohrengasse eigentlich historisch, beziehungsweise was Sie recherchiert haben, was Sie dort herausgefunden haben, was da eigentlich Namensgeber war und ist. Wir spielen daher erstmal kurz eine Musik, Virginia Plain, und das sind Roxy Music. So, wir sind zurück. Hier ist die Plattform Radio Free FM. Das war Roxy Music und das ist die Plattform mit dem Thema Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Wir sprechen über die Mohrengasse. Wir haben gerade diskutiert, dass nicht nur die Mohrengasse in Diskussion war, sondern verschiedene andere Straßen, die allerdings mehr mit Politikern oder mit Menschen aus dem historischen, Politikraum ist das nicht, aber zumindest damit in Diskussion geraten sind. Aber die Straße, die Mohrengasse, ist die einzige, die aus anderen eigentlich rassistisch argumentierten Gründen in die Diskussion geraten ist. Aber jetzt wollen wir doch einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen oder in die Geschichte gucken, Herr Dr. Roth. Sie haben sich da schlau gemacht und auch mit Hilfe, glaube ich, des Stadtarchivs den Hintergrund, wo der Begriff Mohrengasse herkommt, recherchiert und ja, sind auf jeden Fall, was das angeht, da jetzt bestens präpariert.
Ja gut, bei dem Alter aus dieser Stadt und auch ihrer ganz alten Straßen ist es schwierig zu sagen, wann ging es mit Mohrengasse los. Wir können natürlich Vergleiche ziehen mit anderen Städten. Wann wurde der Begriff Moor in Europa oder Zentraleuropa oder speziell dann auch in Deutschland zu einem Wort? In alten Wörterbüchern finden Sie das Wort Moor nicht. Wenn Sie also ein Wörterbuch aus dem Dreißigjährigen Krieg aufschlagen, für verschiedene Sprachen und das Stadtarchiv, und auch ich besitze eine entsprechende Bibliothek, wo ich sofort nachgeguckt habe, das Wort Moor kennt man nicht. Das Wort Moor ist sogar im Brockhaus von 1815 nicht verzeichnet. Es ist also ein neuerer Begriff. Offiziell aus dem Lateinischen, Moor heißt derjenige, der aus Mauretanien stammt. Das heißt also, die Mohrengasse hat früher dann Maurus oder Mauritius Gasse gehießen. Man denkt an die Briefmarke. Mauritien ist das Land, wo die Königin von Saba herkam. Das ist also zwischen Ägypten und Äthiopien gelegen und war das Land der Seher, der Weißen. Stichwort, die Weißen aus dem Morgenland. Die drei, wird ja auch immer behauptet, wäre ein Moor mitgelaufen. Stimmt nicht. Wenn Sie in Matthäus 4 nachschlagen, auch das habe ich gemacht, in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament steht kein Wort, dass da ein Moor unterwegs war. Das sind falsche Übersetzungen. Das Originalwort ist für Moor. Im biblischen Magios, das würden wir heute als Magier oder Seher vielleicht.
Magier oder Seher.
Seher oder auch als Druide, das ist das Original. Originalgermanisch nennt man das Druiden, ist bei den Übersetzungen der Bibel halt irgendwie unter die Räder geraten, damit wir es erleben. Und dass da einer dunkel war, ist unwahrscheinlich. Auch für die Königin von Saba wird ja gesagt, sie wäre eine Mohrin gewesen, Königin von Saba, was Spusi von Salomon. Sie sagte nur in irgendeiner Textstelle, sie sei dunkelhäutig, aber von der Sonne gebräunt. Also kann sie auch nicht als Moor verkauft werden. Und das Wort Maurus, was dann der Ursprung für den Mohren hier in Ulm galt, dieses Wort Maurus ist eben das Lateinische und heißt, er kommt aus dem Morgenland. Und deswegen hat man irgendwann mal im Mittelalter dann auch das Maurus zum Mohren gemacht, verdeutscht, genau wie man im Mittelalter oft Namen, die deutsch waren, verlatinisiert hatte. Also oder griechisch gemacht. Gibt es ja genügende. Bernstein zum Beispiel. Deutsch Schwarzerd. Ja. Alle diese Sachen waren Mode und so muss es auch zur Mohrengasse geraten sein. Man weiß es nicht genau. Entscheidend war, der Mohr war nie ein Schwarzer. Der Mohr war nie in allen Wörterbüchern, die Sie nachschlagen, bis zum heutigen Brockhaus in der neuesten Auflage, auch in Wikipedia, der Mohr war nie ein Schwarzer. Es wurde zwar für ihn auch gebraucht, das Wort Niger, das wäre das Wort Schwarz. Und wenn die Straße Niggerstraße heißt, dann wäre ich sofort auch heute noch für die Umbenennung. Das heißt, man muss ein bisschen doch erst einmal sich Bildung reinlöffeln, sage ich mal liebevoll, bevor man dann sagt, die Mohrengasse muss umbenannt werden. Ich sehe keinen Grund, eine Straße, die auf einen Mauretanier hinweist, jetzt aus dem Straßenverzeichnis zu löschen. Und dann noch ganz wichtig, Mohrenapotheke.
Das hat das mit Druiden wiederum in den, ja,
genau,
in den begrifflichen
Nähe. Das sind eben die Druiden.
Ja.
Die Maurenapotheke, so ist das ursprüngliche Wort der Maurenapotheke. Die Mauren waren zu einer gewissen Zeit des Mittelalters, ich denke, es war das 13. Jahrhundert, die Araber, die arabische Medizin. Bis dahin kannte die Apotheke ja nur Hildegard von Bingen, die Pflanzentherapie.
Ja, ja.
Und durch die Araber, durch die Mauren, kam dann die Allopathie, also die Medikamente, die man auch so herstellte, die der Alchemist, auch das ist ja ein maurisches Wort, ein arabisches Wort, der Alchemist herstellte. Und deswegen hat man unterschieden zwischen den Apotheken, die die Kräuter, ich sagte Hildegard von Bingen, Paracelsus und so weiter, einerseits, und diejenige, die die arabische Medizin hatte, das war die Maurenapotheke, also die Mohrenapotheke. Also auch hier ist jetzt Rassismus sicherlich das falsche Wort.
Weil wir irgendwo begrifflich, Sie sagten auch Mauretania und Morgenland, könnte das einfach die verkürzte Form auch von Morgenland, also Moor, Morgenland, da ist ja irgendwann auch eine begriffliche Nähe sein, dass jetzt halt einer dann irgendwann mal diese Begrifflichkeit da abgeleitet hat und
während
damit
verkürzt hat. Und es war ja dann auch eben so, dass die allgemeine Bevölkerung sich vom Latein, spätestens seit Luther natürlich, von der lateinischen Sprache trennte. Und aus dieser Zeit dürfte auch diese Benennung stammen, dass man eben Maures und so weiter als Moor machte. Und in der Tat, das wäre ja auch, oder wir wissen ja auch, dass man die Schreibweise gar nicht einheitlich hatte. Das Wort Moor wurde mit Doppel-O geschrieben, wie es heute noch im Englischen üblich
ist. Das Moor, genau.
Genau. Moor mit zwei R, Thomas Moore, der berühmte Name, englische Name. Dann wurde es mit H geschrieben, dann wurde es nur mit einem O und einem Querstrich drüber geschrieben. Erst die Gebrüder Grimm haben damit ihrem Wörterbuch und dann vor allem der Duden überhaupt die Schreibweise mal einheitlich gemacht.
Ja. Das heißt,
kein Mensch hat zu dem Zeitpunkt an Rassismus gedacht.
Das heißt, zum einen waren in der Historie die Namensschreiber sind für die Straßen nicht immer eindeutig. Ein dokumentierter einen hat so, der andere hat so. Und zum anderen aber auch das, was Sie gerade beschreiben, auch in der Namensinterpretation des Moor gab es, oder des Moor im Sinne jetzt von Moor, Morast, und auch der Personen, die eben aus Mauretanien gekommen sind, gab es unterschiedliche Schreibweisen. Das heißt, das sind historisch einfach immer gewachsene oder weiter durch Weitergabe gewisse Unschärfen und einer hat mal was aufgeschrieben und dann war halt ein bestimmter Begriff gesetzt und dann vielleicht die deutsche Schreibweise hat sich so hin und wieder verändert und insofern aus dem C immer K geworden und verschiedenes anderes, dann ist einfach historisch das eine oder andere mal, ja, hat sich mit adaptiert oder ist eben mitgezogen worden und so kommen dann bestimmte Begriffe zustande.
Ja, und erst durch die Gebrüder Grimm und dann später den Duden wurde in Deutschland mal vereinheitlicht.
Ja.
Auch mein eigener Name hat verschiedene Schreibweisen.
Ah, ja.
Mit H, ohne H, mit Doppel-O und so weiter. Ist auch ein germanischer Name, bedeutet Bauer. Also ich könnte auch durchaus mit einem anderen Namen leben, der einfacher zu schreiben wäre. Aber ich denke, wir haben eine Verpflichtung, auch historisch, eine Verpflichtung zur Geschichte. Und schon deswegen dürfen wir jetzt nicht anfangen, irgendwelche Namen, die aus dem Mittelalter gestrichen werden müssten. Sie können auch, denken wir nur mal jetzt Barbarossa.
Ja.
Hier für Ulm ganz wichtige Figur seiner Pfalz. Barbarossa hat Araber verfolgt, Türken verfolgt. Dann müsste ich seinen Namen ja auch streichen. Nur mal als Beispiel. Wir können das Straßenverzeichnis von Ulm, können Sie ein Drittel der Namen mit irgendwelcher Begründung, historischer Begründung rausnehmen. Mein Vorschlag wäre jetzt eben nur noch Meißengasse, Kuckucksstraße. Ja, aber der Kuckuck geht ja auch schon los.
Ja.
Der geht in fremde Nester, ist ja auch nicht die feine Art. Können wir auch nicht nehmen. Wir sollten keine Namen nehmen. Einfach Begriffe wie der Münsterplatz. Und der war ja immer gleich, aber auch jedes Mal anders geschrieben.
Die Frage, die natürlich dann sich stellt, ist, es gibt ja so das Bild vom Moor, auch Mohrenapotheke hat, glaube ich, sowas oder verschiedene.
Der Mohrenkopf, ja.
Genau, genau, wo kommt auch der Mohrenkopf her? Wie die Assoziation zur Farbe Schwarz dann gekommen ist. Ist das jetzt einfach Zufall oder hat jemand, so ich denke mal, ein Spinnenmann von mich hin, irgendwo gedacht, Moor, der Morast, das ist dunkelfarbig und dann hat er den Begriff Morast, Moor, mit dem aus gewissen Unwissenheit vielleicht irgendwie in Kombination zusammen zu dunkel dann irgendwo einfach dann vermengt zu einem.
Das ist eine Möglichkeit, eine Assoziation. Ich denke, es kann auch anders sein, wenn wir Mauretanien nehmen.
Ja.
Wenn eben Maurus im Lateinischen, was das die wörtliche Übersetzung des Mohren nach den mittelalterlichen Lexika wäre, wenn wir das Wort Maurus Mohr setzen, dann hat man, weil Mauretanien ja ein Teil schwarze Bevölkerung hat,
ja,
speziell die aus dem Sudan stammen, dann auch die Haferform, die sie eben richtig für Kaffeewerbung kennen, was sie auch für Schokoladewerbung, die Krusler Härchen haben, hat man das übernommen. Aber auch hier, wenn Sie ein bisschen in der Geschichte blättern, in den alten Annalen blättern, erst ab dem 12. Jahrhundert kam der Mohr als Schwarzer, beziehungsweise der Schwarze überhaupt, auch in der Kirche, auf die Altäre. Und bei den drei Mohren aus dem Morgenland ist es auch so, dass erst seit dem 12. Jahrhundert einer, weil wohl aus Mauretanien, dann als Schwarz dargestellt wurde. Es ist nie bewiesen, dass es wirklich ein Schwarzer im Sinne des Lateinischen Niger war. Also Sie sehen, das ist ganz verwirrend und der Volksmund hat das vielleicht vereinfacht und irgendwann hat man alles, was aus Afrika war, als Moor bezeichnet. Fälschlicherweise. Und dann können Sie natürlich das Wort Moor heute in allen zusammengesetzten Formen sehen und viele Namen in Deutschland, Wissenschaftler tragen den Namen Moor, ohne schwarz zu sein.
Ja, ja.
Also eigentlich von der Ursprungsform Mauretanisch oder Sie können weiträumig auch sagen Arabisch.
Ja.
Und der Einfluss der Araber als Mauren im Baustil, haben wir sie auch wieder das Wort. Die Mauren, die in, vor allem in Spanien sehr viel gebaut haben, bis Karl Martell dann mal etwas stoppte, kennen ja die Geschichte. Die haben ja auch das Wort Moor in ihrem Kern. Mhm. Ohne jetzt eine schwarze Persönlichkeit zu sein. Mhm. Oder ich wüsste nicht, dass ich gegen einen Rassismus gegen die Mauren oder gegen die Araber hätte.
Warum? Könnte natürlich jetzt auch die Überlegung sein, dass in dem Land, Sudan, sagten Sie, es gibt auch Leute, die dunkle Hautfarbe haben, aber generell knallt dort die Sonne, die Leute kriegen vielleicht Sonnenbrand, haben von daher schon einen Sand, also einfach Sonnen, ich sag mal Sandtank, sagt man, oder ein bisschen eine Farbe im Gesicht und natürlich
so
das überzeichnet.
Die Königin von Saba ja schildert.
Ja.
Sie ist sonnengebräunt.
Ja, genau, das wäre natürlich auch so eine Interpretation. Das sind ja Menschen, die jetzt nicht unbedingt vielleicht schwarze Haut haben, sondern
Original
einfach sonnengebräunt.
Heliochromos. Heliochromos, also aha, sonnengebräunt.
Ja. Und jetzt ist mir im Sinne, früher, was man so locker als Mohrenkopf bezeichnet hat, was heute, glaube ich, nur noch Schaumkuss heißen darf. Ja, da gab es ja auch, glaube ich, die Diskussion. Aber da hat man dann davon abgesehen, diesen Begriff zu halten, auch Frage aus Unwissenheit oder einfach, weil es, aus welchen Gründen hat man dann diesen Mohr an der Stelle dann gecancelt oder dann umbenannt? Oder?
Ich weiß es nicht, warum. Ich finde es falsch, dass er auch Negerkuss heißt. Warum? Ich esse nach wie vor gerne. Nicht glaub, weiter verraten. Ja. Sind ungesund, aber sie schmecken einfach.
Ich glaube, die Dinger gibt es schon noch. Gell? Ich habe schon dank so ein Ding nicht mehr.
Die gibt es auch. Sie heißen jetzt anders, aber fragen Sie mich
bitte. Ich glaube, Schaumkuss heißt es. Ja, wenn mich nicht ganz irre, ich glaube, die Kollegen hier im Sender wissen das auch ganz gut.
Also
ich meine,
es existieren ist ein nach wie vor.
Ja.
Und ich meine auch nicht, dass das irgendwie rassistisch ist, wenn ich einen Negerkuss vernasche oder wir können ja auch weitermachen. Wir haben ja in Ulm das Café Mohrenköpfle, man achte auf Schleichwerbung. Dort kriegen sie auch ihre Schokolade und jetzt die Assoziation wiederum ist auch falsch.
Ja.
Den Mohr mit der Schokolade zu assoziieren. Mhm. Die Farbe vielleicht, wobei es ja heute auch weiße Schokolade gibt. Man hat also dann eben eine Firma, Sarotti, man achte auch hier auf die Schleichwerbung, gibt es übrigens nicht mehr, den Sarotti Mohr auf der Packung. Der Sarotti hat 1924 den Mohren als ihr Wappen genommen. Mhm. Auf jeder Tafel Schokolade war eben ein Mohr, wie jetzt dieser kleine Sarotti Mohr am nördlichen Münsterplatz. Und man hat dann den Sarotti Mohr mit dem schwarzen fälschlicherweise assoziiert.
Ja.
Denn die Schokolade ist ja nicht schwarz, sie ist ja eigentlich braun. Mhm. Und Kinder haben das akzeptiert. Nehmen wir doch mal den Struwwelpeter, auch nochmal so ein Beispiel. Ich will jetzt hier nicht das ganze Repertoire bringen zum Moor, aber es sind so viele Dinge. Struwwelpeter ist für mich erzieherisch wertvoll, weil er sagt, ja, Nikolaus tunkt dann die weißen Kinder die auf dem Schwarzen Moor hämisch herabgeblickt haben und ihn gedeckt haben. Der Nikolaus macht die dann kurzerhand mal ganz schwarz, also noch schwärzer. Ich finde das erzieherisch durchaus gut, dass man den Kindern zeigt, was ist er denn anderes? Er ist genauso ein Mensch. Und aus meinem Freundschaftsbereich, aus der Wissenschaft, habe ich so viele Freunde, egal wo in welchen Ländern, die auch schwarz sind, die gelb sind. Auch die Rothaut könnte ich jetzt bringen, als möglicher rassistischen Begriff. Ohne dass ich irgendwo ein Problem mit der Freundschaft gehabt hätte und mit den Menschen gehabt hätte. Ja. Also hier wird etwas rangezogen und rangeholt, was ich auch politisch ganz und gar nicht für gut halte.
Was Sie vorher sagte, die Kolonien waren ja, glaube ich, erst 18, 19. Jahrhundert. Das heißt, der Begriff sowieso, der Mohrengasse ist schon in der vorkolonialen Zeit, ich glaube, ja, Sie hatten es auch erwähnt, zugeordnet worden. Das heißt, ist vielleicht auch eine Zeit, wo vielleicht das Wissen, wie jetzt die Menschen in anderen Kulturen leben oder auch wie die Bedingungen sind, vielleicht gar nicht so präsent für alle irgendwo waren, oder?
Das ist völlig richtig. Hm? Die Mohrengasse ist historisch gewachsen und sie geht in die Urzeit von Ulm zurück. Ja. Die Kolonialisierung war ja dann erst Mitte des 18., 19. Jahrhunderts. Die Länder sind aus den Nähten geplatzt, egal ob England, Frankreich, Holland, alles, Spanien, Portugal, alles sucht in Übersee jetzt Länder, überfiel die Bevölkerung, rottete zum Teil die Bevölkerung zu Unrecht aus. Viele aus Zentralafrika wurden, obwohl sie keine Mohren sind, sie sind Neger, dunkelhäutig, aber sind keine Mohren. Denn Mohren hieß ja eigentlich tiefschwarz in der heutigen Gespaßform, auch das muss man sich klar machen. Viele sind verschleppt worden. Die Kolonialpolitik, über die müssen wir uns heute noch schämen, sollten wir uns noch schämen, hat auch dazu geführt, dass man diese Menschen als minderwertig betrachtet. Aber wir haben auch unter der schwarzen Bevölkerung, siehe Martin Luther King, hervorragende Philosophen und herausragende Menschen, sodass es eigentlich Unrecht ist, jetzt hier nochmal Rassismus zu spielen, sage ich.
Ich denke, wir spielen nochmal Musik, das ist das Stichwort. Wir haben drin liegen Domino heißt Ulmer Artist und es regnet nicht, aber der Titel heißt Raining und es ist Sonnenschein. Insofern ein bisschen Kontrastprogramm zu dem, was tatsächlich die Sache ist. In 3 Minuten sind wir wieder da.
25 Jahre Free FM.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit Dr. Hans-Walter Roth und dem Thema Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan und wir haben gerade das Thema Mohrengasse soweit mal historisch und sachlich und geschichtlich aufgearbeitet. Historisch ist gleich Geschichte natürlich, also ein bisschen beleuchtet und gelernt, dass also dieser Name durchaus nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern mit der Herkunft aus den von den Mauretaniern, von Druiden wahrscheinlich und einfach von Magieren, haben wir auch gesagt, einen ganz anderen Hintergrund hat. Herr Dr. Roth, die Frage, die Sie vorher angesprochen haben, die ich so ein bisschen zeitlich nach hinten verlagert habe, oder den Aspekt ist, was bedeutet das eigentlich, wenn so eine Stadt einen Straßennamen umbenennt? Sie haben es vorher angesprochen, das hat auch Konsequenzen, einmal im Finanziellen wahrscheinlich, zum anderen aber auch wahrscheinlich müssen ja zig natürlich Bücher gedruckt werden, neue oder Stadtpläne geändert werden. Wo überall greift denn so eine Änderung rein?
Ja, das Beispiel könnten wir jetzt nennen, Heilmeiersteig, wo über 100 Haushalte ihr Türschild ändern müssen, ihre Adresse, ihren Stempel, falls sie sowas haben. Im Computer geht es ja heute erfreulich einfach. Früher war das dann noch viel schwieriger. Dann müssen sie es ändern im GPS. Sie müssen es im internationalen, europäischen Straßenverzeichnis ändern. Die Stadt Ulm muss sehr viel Geld im Moment aufbringen, denn sie ist verpflichtet, die Änderung des Namens, die Kosten für die Änderung des Namens den Bürgern, die dort wohnen und zu Recht auch die Hand dagegen gehoben haben, das ging ja nicht einstimmig aus der Bürgerschaft hervor, die müssen jetzt von der Stadt Ulm mit einigen hunderttausend Euro abgefunden werden. Und es geht jetzt weniger um den Computer, die Adresse, sondern es geht eben auch über die ganze GPS, die Landkarten. Es muss ja alles geändert werden. Und deswegen der Mohrengasse von einigen hundert Metern zu tun, halte ich natürlich für irrational und unnötige Geldausgabe. Aber viel wichtiger ist für mich halt hier, dass es ein altes Ulmer Sträßchen, Gässchen ist, was erheblich verliert, wenn es jetzt irgendeinen Namen eines von mir als SPD-Abgeordneten kriegt oder eines verdienten Politikers kriegt aus irgendwelchen Kreisen, der dann in der nächsten Generation als untauglich bezeichnet wird und die Straße wieder geändert wird. Nein, mein Appell ist, lasst die Mohrengasse das, was sie seit Jahrhunderten ist, die Mohrengasse, und vergesst vor allem, dass das Wort Moor rassistisch ist. Das ist es nicht.
Die Thematik Rassismus und die Diskussionen sind natürlich nach den Vorfällen vor allem USA irgendwo gerade allgegenwärtig und nicht nur bei uns diskutiert man, vor allem aber auch, ja, auch, aber nicht nur bei uns, ja. Aber die Fragestellung, die mir so in den Sinn kam, sind wir in Ulm jetzt da die Einzigen, die über Straßenumbenennungen diskutieren, oder wissen Sie von anderen Städten auch? Ist das jetzt in Ulm und Deutschland oder Baden-Württemberg und Deutschland überall, dass jetzt solche Erwägungen oder Begrifflichkeiten hinterfragt werden oder Straßennamen umgenannt werden sollten? Sind wir da jetzt im Trend, sage ich mal, oder wie ist denn das überhaupt?
Wir sind in einem gewissen Trend. Es fällt auf, dass in vielen Städten, vor allem von der linken Seite her, allerdings auch von den Grünen, Straßennamen geändert werden sollen. Man besinnt sich auf die Geschichte, ohne sie zu kennen. Ich würde ja nicht sagen, wenn man sich einhellig mit der Geschichte beschäftigen würde. Jetzt schauen wir nach Coburg, wo sogar ein Moor im Wappen ist, ein schwarzer Moor sogar. Man hat ihn dann in einigen Wappen geändert. Er ist jetzt golden, auch interessant. Wurde einfach angepasst, damit ist ein bisschen verballhornt worden. Aber gehen wir nach Berlin, das haben wir ja schon erwähnt, dort die Mohrenstraße, U-Bahn-Station, wo man jetzt schon wieder mit dem neuen Namen, den man kreiert hat und schon hat als Straßenschild drucken lassen, gescheitert ist. Das ist im Moment eine Mode, die aus der DDR stammt. Nach der DDR war ja es üblich, erst einmal die ganzen Politiker aus der DDR, wie Stalinallee Berlin, um mal eine Straße zu erwähnen, wobei das jetzt Russland war, wie alle Politiker der DDR müssten ja gestrichen werden, und daher kommt dieser Trend jetzt einfach mal, die Politiker, ich sage mal, anzupassen. Ich sage nur, in einer Generation, zwei Generationen werden die vielleicht wieder anders bewertet, so wie Einstein. Und deswegen ist es sicher geschickt, jetzt daran nicht zu ändern. Ich gebe zu, Rommel, Hindenburg, Bismarck sind Diskussionen vielleicht wert, aber mehr nicht. Wir haben nicht das Recht, die Geschichte neu zu schreiben.
Eine Fragestellung, die mir natürlich dabei in den Sinn kommt, ist, gibt es jetzt Leute, die sich jetzt persönlich, ich meine, aufgrund des Namens einer Gasse, gibt es Leute, die persönlich leiden, sich angegriffen fühlen? Das ist dann auch die Frage, wo man sich überlegen muss, wenn ich sowas umbenenne oder nicht, leidet akut wer darunter? Ich meine, wenn es Probleme im Umfeld zwischen Menschen gibt, dass jemand diskriminiert wird, weil er irgendeine andere Hautfarbe hat, dann verstehe ich, das ist ein Zustand, der ist nicht akzeptabel, da muss man dagegen intervenieren oder Abhilfe schaffen, das ist nicht akzeptiert. Aber jetzt im Fall so einer Gasse ist ja niemand, der wahrscheinlich persönlich darunter zu leiden hätte. Das heißt,
das ist völlig richtig. Ja. Ich habe selber ja, bevor ich mit meinem Antwortschreiben an OB bin, sachkundig gemacht. Habe Bewohner der Mohrengasse gesprochen. Ja. Außerdem ist auch städtische Gebäude dabei, die verwaltungsmäßig ja kein Problem mit der Straße haben, aber die Bevölkerung dort, die Menschen, die ich gesprochen habe, haben nie ein Problem damit gehabt, dass sie in einer Mohrengasse wohnen. Und ich habe auch Freunde, die schwarz sind, von schwarzer Hautfarbe sind, hier an der Universität gesprochen. Seht ihr euch in irgendeiner Form in Ulm jetzt rassistisch verfolgt? Ich habe keinen einzigen von meinen Freunden gesprochen, der sagte, ich bin, weil ich jetzt von dunkler Hautfarbe bin, in irgendeiner Form benachteiligt worden. Also Rassismus sollte man jetzt bitte nicht herbeireden.
Das heißt, wir sollten lieber schauen, wo Menschen leiden, wo Menschen aufgrund von irgendwelchen Zuständen, sage ich mal, rassistisch irgendwo, ja, einfach leiden oder was nicht in Ordnung ist, als dass man jetzt an Formalien verändert, die wirklich keinem eigentlich wehtun. Im Gegenteil, sie sagen, die Bewohner, sie haben auch mit den Menschen gesprochen dort, sind zufrieden mit dem Straßennamen, fühlen sich deshalb nicht irgendwie schlechter. Und insofern ist es eigentlich eine Formalie, wo eigentlich momentan keiner schreit. Ich weiß nicht, wie ist so die Resonanz? Sie haben ja auch sehr deutlich auch in anderen Medien dazu Stellung genommen. Haben Sie so ein Feedback erfahren? Also wie so einfach Ihr, das, was Sie so hören aus der Bevölkerung, ist ja auch ein Punkt, der mich interessiert. Was sagen jetzt die Menschen, denen Sie begegnen, oder was kommt da eben als Feedback zurück?
Ja, Feedback ist ganz normal. Auch auf diese Sendung wird sicher wieder eins kommen. Mhm. Und ich habe auch die bisherigen Feedbacks im Fernsehen, Rundfunk, Presse nur Positives gehört. Mhm. Also quasi die Mohrengasse bleibt die Mohrengasse. Ich habe keine einzige Zuschrift gekriegt, auch keinen Leserbrief gesehen, der jetzt sagt hier, das ist falsch, die Mohrengasse muss aus rassistischen Gründen geändert werden. Sonst kriege ich durchaus Kritik, vertrage die auch, diskutiere sie auch, aber hier ist eine unter der Bevölkerung, unserer Ulmer Bevölkerung, eigentlich eine klare Linie zu erkennen. Mhm. Lasst uns die Mohrengasse.
Also von daher jedenfalls aus Ihrer Sicht und auch was Sie hören, kein Handlungsbedarf. Wie geht denn das Thema jetzt weiter? Jetzt hat man also, gibt es so einen Ausschuss. Ich meine, das könnte man sagen, wenn in der Bevölkerung und anerkanntermaßen niemand eigentlich jetzt wirklich betroffen ist, könnte man das Thema beerdigen oder sprich dann eben einstampfen. Aber jetzt ist natürlich der Antrag schon gestellt und soll diesen Ausschuss geben. Das heißt, dann tagt der Ausschuss ein, zwei, dreimal und irgendwann dann der Gemeinderat mit dem Ergebnis der Empfehlung des Ausschusses und dann wird das Thema abgestimmt. Oder wie ist dann da die genaue weitere angedachte Vorgehensweise?
Ja, der Lauf ist jetzt ganz einfach. Morgen haben wir Gemeinderatssitzung. Mhm. Das ist jetzt die Sitzung, die nächste Entscheidung fällt. Und da wird der Vorschlag des Oberbürgermeisters zur Diskussion gestellt oder abgestimmt, das in den Ausschuss zu verweisen. Da habe ich keine Probleme damit. Mhm. Der Ausschuss wird dann zusammengestellt. Es gibt eine Tagesordnung und dieser Tagesordnung wird mit Sicherheit vom Stadtarchiv, da bestehe ich drauf, eine Zusammenfassung auch der Dinge, die ich hier so am Rande erwähnt habe, zu den urkundlichen Erwähnungen der Mohrengasse und so weiter und im Verlauf und wie der Name entstanden ist, vorgelegt. Und dann wird abgestimmt, ob der Antrag der SPD, und ich rate ihr nochmals dringend, ihn vorher zurückzuziehen, das wird dann nochmal diskutiert und ich hoffe dann, dass die klare Mehrheit des Gemeinderats dafür ist, die Mohrengasse bleibt die Mohrengasse.
Mhm. Die anderen Fraktionen, Sie sagten vorher, der Trend zum Umbenennen ist politisch in die etwas linkere Richtung, also Sie meinten damit auch die Grünen, die ja nun die größte Fraktion im Gemeinderat stellen. Gibt es auch eine Aussage in der Positionierung oder wie ist da die Ansicht in den anderen Fraktionen?
Von der Mohrengasse liegt bisher nichts vor,
ja.
Also auch nichts Negatives. Von der SPD ist man verhaltend, also wird nicht einstimmig dahinter stehen, wie es im Moment aussieht. Mhm. Eine Partei, die CDU, wird ganz klar meinem Antrag, das Ganze gar nicht erst auf den Dienstweg zu bringen, dadurch, dass die SPD jetzt die Möglichkeit bekommt, es in aller Stille abzublasen. Meine Fraktion wird dem ganz klar folgen. Mhm. Auch die UFA, also die Koalition von uns, wird da mitmachen und für alle. Sodass ich es eigentlich für Unsinn halte, das noch auf dem Dienstweg weiter zu verfolgen. Mhm. Ich sehe keine Chance, dass der Ausschuss die Sache dann in Richtung SPD befürworten wird. Ich würde zumindest da mich voll dafür verkämpfen, dass man mit dieser Sache gar nicht erst anfängt. Mhm. Wenn Sie denken, wie lange die Rommelkasse dann schon diskutiert wird und sicherlich nicht ganz zu Unrecht diskutiert wird, dann sollten wir jetzt wirklich dem armen Mohr nicht das Fell über die Ohren ziehen und jetzt ihn auch noch des Rassismus beschuldigen.
Das heißt, wenn sowas abgestimmt wird nachher, ist da kein Fraktionszwang. Das heißt, dann dürfen auch die einzelnen Abgeordneten nach eigenem Wissen und entscheiden.
Wir kennen keinen Fraktionszwang.
Ja.
Und würde er erhoben, und dann wäre das für mich das Ende meiner Arbeit.
Gut.
Ich kenne den für mich nicht.
Ja, das heißt, es kann auch in einer beantragenden Fraktion, Sie hatten es angedeutet, durchaus unterschiedliche Ansichten geben.
Warum nicht?
Und dann im Prinzip, wenn es zum Zählen kommt, dann zählt nicht die Fraktionsstärke, sondern zählt im Prinzip die Anzahl der abstimmenden Gemeinderatsmitglieder und dann eben wird man sehen, was rauskommt. Gut, das wird man auf jeden Fall schauen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall schätze ich mal, so was Sie sagen, auch was ich persönlich ehrlich gesagt höre, ist eigentlich relativ übereinstimmend, dass das
ja, wir können ja die nicht Hörer wirklich aufrufen, auch Ihnen Rückmeldung zu geben.
Das wäre mal ganz spannend, ja, genau, auf der Facebook-Seite von
Mail,
TriFM.
Wir freuen uns drüber. Ich vertrage auch Kritik und gebe zu, dass ich hier ein bisschen emotional geworden bin. Aber mir geht es darum, dass Ulm hat so viele schöne historische Teile, was uns noch geblieben ist nach dem Krieg. Und das müssen wir jetzt nicht kaputt machen.
Ja, bei den anderen Straßen, wie es da der Diskussion stand, Sie haben die Rommelkaserne angesprochen, Sie haben Bismarckring angesprochen. Gibt es da tatsächlich auch Anträge oder sind die Sachen erst einmal, was weiß ich, man hat es irgendwo im Kopf, aber es gibt keine wirkliche Arbeitsgruppe und keine Ausschüsse, die sich mit befassen. Wie ist es bei diesen ganzen Themen? Wie ist da der Status?
Moment steht an der Hindenburgring.
Ja.
Das steht an, auch für diese Sitzung im November. Denn es wird ein Gutachten vorgelegt werden von entsprechend Politikern und Kulturreferenten und so weiter, auch aus Berlin, kriegen wir dann eine Stellungnahme, wie man über Hindenburg denkt. Und muss dann neu entscheiden. Und wie ich dann entscheide, lasse ich im Moment offen. Es geht einfach, was kommt noch an Material auf den Tisch. Wäre auch falsch, jetzt schon zu sagen, ich gehe oder die Richtung. Genauso ist mit der Rommelkaserne. Die geht uns gar nichts an. Das ist Bundeswehr. Das entscheidet Berlin.
Das entscheidet die Bundesverteidigungsministerin, glaube ich sogar. Gell? Das hat man schon mal, das umbenannt. Ja.
Und das, wenn da eine Entscheidung kommt, das umzubenennen, dann wird die akzeptiert. Und da haben wir gar nicht mitzureden. Bei Hindenburg bin ich kritisch, weil ich nicht beurteilen kann zurzeit. Hat er sich strafbar gemacht? War er käuflich? Ist er vielleicht vom Alter her gar nicht mehr in der Lage gewesen zu erkennen, was er politisch anrichtet, ja auch dran zu denken. Und bei Bismarck werde ich auf jeden Fall meinen Kenntnissen über ihn und seine Arbeit, seine Sozialarbeit, nicht die Hand für eine Änderung heben. Das kann ich
also ich habe selber auch mal ein Geschichts-LK gehabt, ich darf vielleicht sagen, hier im Kepler-Gymnasium Ulm und meine Kenntnis der bismarckischen Sozialpolitik und seiner Leistung ist auch eigentlich so, dass ich das nicht verstehen könnte, wenn man es umbenennt. Aber ich meine, ich bin jetzt auch kein Experte, aber immerhin ein bisschen haben wir damals auch was mitgekriegt. Und bei den anderen Dingen ist natürlich immer kritisch, aus unserer heutigen Zeit so eine Betrachtung anzustellen. Man hat einen der damaligen Zeit, wir waren nicht dabei, nicht gelebt, das ist natürlich immer sehr schwierig. Und was haben die Menschen damals gewusst? Was konnten sie vorhersehen, was nicht? Retrospektiv irgendwo etwas zu bewerkstelligen oder zu sehen, dann zu beurteilen, ist natürlich immer schwer. Das ist irgendwie für mich auch einleuchtend.
Ja. Ja, ich sehe das eben auch als Risiko an, dass vor allem, was die Grünen möchten, heute aktuelle Menschen, eigene Politiker vor allem, in das Straßennamennetz einzubinden, gerade bei Neubaugebieten. Ich halte es nach wie vor nicht gut, Politikern in irgendeiner Form mit Straßennamen ein Denkmal zu setzen, bevor die Geschichte nicht gezeigt hat, ob sie wirklich als Politiker das getan haben, was sie als Politiker tun sollten, nämlich für uns da zu sein, fürs Volk da zu sein. Also im Moment wird es immer wieder vergessen.
Ja. Wir haben noch ungefähr eine knappe Minute. Ist noch ein Punkt offen, Herr Dr. Roth, den Sie noch nennen möchten?
Nein, eben die Bitte, schickt dem Center, erstmal danke, dass Sie zugehört haben so lange, dann schicken Sie doch einfach mal Ihre Meinung, schicken Sie hier dem Center, dass wir auch wissen, ob unsere Gedanken ankommen, berechtigt sind, zu emotional sind, vielleicht zu kritisch sind. Und dann vor allem kämpfen Sie mit, die Mohrengasse muss Mohrengasse bleiben.
Und die entsprechenden Unterlagen, die Sie auch hatten, die kann man am Stadtarchiv auch einsehen. Wer sich schlau machen will, wer ein bisschen nachlesen will, ich weiß, gibt es am Internet vielleicht noch irgendwie was? Gibt es da irgendwie was?
Über das Stadtarchiv, ich kann das auch noch klären. Oder man soll mir es schicken und dann kann ich es weiterleiten. Auf jeden Fall bin ich für weitere Fragen offen im Kampf um die Mohrengasse.
Sehr schön. Gut, ja, wir haben noch so ein paar Sekunden, haben wir. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, das dann sehr ausgiebig erklärt. Und wie Sie gesagt haben, wenn da Feedback gewünscht ist, gerne an unsere Webseite. Ansonsten sind wir, oder auf Social Media, sind wir mit der Plattform auch heute schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Dr. Roth, dass Sie da waren. War wieder eine spannende Stunde mit Ihnen. Ja, war danke, die Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost und Sie
ich
waren?
Ich war der Stadtrat Dr. Roth, Augenarzt zu Wieblingen und Stadtrat für die CDU im Rathaus.
Und das war unsere Plattform. Wir sagen tschüss, macht's gut. Um 17 Uhr geht's hier weiter im Programm. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.